Kannst du mir das Glas rüberreichen? Und dann
welches denn?
Dann klaue ich mir den Tisch.
Okay.
Hallo und willkommen zur 19. Folge Code Culture Podcast. Sie sind hier eingeschaltet mit Lukas Rott und Markus Herhofer. Lukas Rott war Azubi bei der Excentra GmbH in Pfaffenhofen an der Ilm und ist nun ausgelernter Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Markus Herhofer ist CTO der Excentra GmbH und kümmert sich um diverse Projekte, die die Excentra GmbH so an sich nimmt.
Hast du Werbesprechen gelernt oder so?
Nee, aber ich kann das einfach ganz gut.
Ja, du hättest vielleicht Synchronsprecher werden können oder
in
so.
In dieser Folge Code Culture Pod werden Markus und Lukas
wir
sich
reden
über...
Wir heute über das Apple-Event, deswegen finden wir am Dienstag statt. Also wer irgendwie unser Curriculum im Blick hat, der weiß, dass wir normalerweise am Sonntagabend veröffentlichen, außer es gibt am Dienstag ein Apple-Event.
Genau, und es gab am Dienstag ein Apple-Event.
Ich hätte
und zwar,
ja nicht geglaubt, dass es stattfindet. Lukas hat die ganze Zeit gesagt, es findet statt.
Ich habe gesagt, es findet am, warte, welchen haben wir? 16.? Nee, 13.
Heute haben wir den 13.
13. Oktober statt. Und ich habe es gecallt, es ist so passiert.
Und es wurde dann tatsächlich letzte Woche, glaube ich, angekündigt.
Genau vor einer Woche wurde es angekündigt. Und es wurde vorgestellt, ganz viele Sachen, eigentlich nicht. Eigentlich wurden nur zwei Sachen vorgestellt und die waren beide ziemlich unspektakulär.
Magnete.
Da will ich noch nicht drauf eingehen.
Das war das Einzige, was mich irgendwie...
Ja, genau.
Bisschen...
Aber natürlich müssen wir die chronologisch durcharbeiten.
Ach so, weil wir ja... Richtig, wir sind ja journalistisch und so
richtig.
Gut unterwegs. Angefangen hat es mit diesem...
HomePod Mini.
Mit dem Brühwürfel-Lautsprecher mit dem HomePod Mini. Was ist denn ein HomePod?
Ein HomePod ist eine Amazon Alexa.
Genau, in schlecht.
Genau, in schlecht, weil es Siri ist und genau... Zuerst dachten wir, voll cool, ohne Kabel, vielleicht Wireless Charging, vielleicht mit Akku und dann haben sie einfach nur für die ersten Shots.
Nur gemerkt, dass für die ersten Shots das Kabel rausgeschnitten wurde.
Genau. Und ja, das, der HomePod Mini ist was, das, was man sich vorstellt. Das ist ein Echo Dot, bloß mit Alexa, mit Siri.
Mit Siri, ein neuer Echo Dot. Also wir haben letztes Mal schon gesagt, die Echos, die sind jetzt ein bisschen größer geworden, die sind jetzt kugeliger geworden.
Genau.
Die ganz neuen und so ähnlich sieht jetzt dieser HomePod Mini auch aus. Also der hat oben auch so eine bunte, wabernd leuchtende Fläche, erinnert sehr an den Ring vom Amazon Echo. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man mal so einen HomePod verwendet hat, die Akustik ist ganz okay. Also der klingt schon ordentlich, ungefähr vielleicht so vergleichbar mit einem...
Ey, du weißt gar nicht, was da für krasse Technologien drin sind.
Er ist ungefähr vergleichbar mit einem billigen Bose-Lautsprecher. Also relativ, relativ konsumerlastig. Es ist jetzt kein so ein Monitor-Dings, was man sich ins Studio stellt, sondern es ist halt ja ein
HomePod Mini.
Genau, ein HomePod, den man sich irgendwo hinstellt. Ich fand eigentlich nichts davon wirklich, wirklich geil.
Ich fand nur dieses eine Feature mit dem...
Genau, mit dem CarPlay, das fand ich super.
Ja, genau. Du kannst dann fragen, ja, wie lange hat denn noch der Rewe geöffnet? Und dann macht er dir auf dein CarPlay direkt die Route zum Rewe.
Genau, also man fragt noch im Wohnzimmer, wo der Rewe ist oder wie lange der offen hat. Und der Kontext wird dann übertragen ans CarPlay. Man braucht dann natürlich irgendwie ein Auto, das CarPlay hat. Also muss man sich am besten gleich noch ein neues Auto shoppen zum HomePod
Mini.
Genau. Ansonsten...
Kennst du irgendein Auto, was CarPlay hat?
Ja, tatsächlich. Also die... unser BMW, unser Firmen-BMW hat CarPlay.
Okay.
Entweder also das ist ein Fünfer, also entweder die hochpreisigen Oberklasse-Autos oder irgendwelche Trash-Autos, wo die Hersteller zu blöd waren, irgendwie ein Entertainment-System einzubauen. Also so ein Opel Adam oder so.
Wie billig ist der? Ich suche nach Autos.
15.000 oder so.
Okay, neue. Das ist
also
zu teuer.
Das ist, ja, Gebrauch gibt es den bestimmt auch schon.
Naja, was ich aber auch noch interessant fand, was du meintest, was auch mit hier Echos geht, und zwar innerhalb, also mit anderen
ja, genau,
HomePod-Minis
also
kommunizieren.
Richtig, aber wichtig ist, dass die im selben WLAN sein müssen. Also die müssen auch, glaube ich, sogar auf denselben Benutzer angemeldet sein und müssen im selben WLAN sein. Also der klassische Anwendungsfall, man ruft die Kinder zum Essen oder man schaltet sich mal schnell in die obere Etage, ins Schlafzimmer, um mal schnell sich irgendwie abzustimmen, dass man jetzt gefälligst zum Kaffee zu kommen hat. Also das funktioniert.
Aber das finde ich echt cool. Also ich kenne das nicht vom Echo Dot.
Ja, du hast den Anwendungsfall, glaube ich, nicht. Du wohnst alleine. Ich wohne auch alleine, aber wenn ich zu Hause bin, dann ist es tatsächlich möglich, über den Echo auch zu reden.
Jetzt weiß ich, warum du mir so fucking laut vorkommst. Ich muss mal kurz was einstellen.
Was ist denn los? Du hast mein Haha, ich habe heute aufgenommen und du hast wahrscheinlich hier mein Kopf.
Zehnmal besser, ey. Mir fallen hier die Ohren ab.
Ich bin Metal-Musiker.
Ey.
So gehört das.
Heiliger. So. Genau.
HomePod sind wir durch. Also ist ein rotes Ding, kommt Musik raus, man kann mit ihm reden.
Relativ mediocre. Echo Dot ist besser, weil Amazon halt mit Alexa doch schon weiter ist, was zumindest den Assistant innerhalb des Hauses zumindest
anbetrifft. Die verramschen gerade auch den Echo Dot dritte Generation für 30 Euro oder so.
Nee, 20.
20 sogar.
Also 19 gerade für Prime Day heute.
Das ist schon relativ... günstig.
Ja.
Im Gegensatz zu den 99 Euro, die dann der HomePod Mini kosten wird.
Ja, richtig. Also, nee, 99 Dollar, aber wird dann in Euro genauso sein.
119 wahrscheinlich.
Dann das andere große natürlich, was rausgekommen ist.
Das iPhone. Auf das alle gewartet haben, die haben ja letztes Mal schon gehofft, dass im letzten Apple-Event die iPhone schon kommen.
Kam aber nicht.
Dafür war Greg Federighi mit seinen wunderschönen Haaren kurz 3 Sekunden im Bild und hat ein iPhone gestreichelt.
Genau, in der letzten.
Und er war jetzt gar nicht mehr da.
Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Sie teasern Greg im letzten irgendwie dreimal. Dreimal hat man den gesehen. Immer so in den Zwischenshots.
Mit einem iPhone in der Hand?
Ja, mit einem iPhone in der Hand. Jetzt kommt er nicht einmal vor? Verstehe ich nicht.
Vielleicht ist er krank geworden oder so. Also das kann sich nur irgendwie falsch dramaturgisch aufgelöst haben.
Irgendwie
da
sowas.
Ist da irgendwas schiefgegangen.
Ja, irgendwas ist da schiefgegangen.
Aber wusstest du schon, dass die neuen iPhones, also 12er iPhones sind rausgekommen, dass die 5G können?
Was?
Das
wirklich?
War ein kleines Detail, das man schnell übersehen konnte.
Können die wirklich 5G?
Die können 5G.
Ja. Tatsächlich?
Also ich weiß nicht, ob es lang genug im Fokus war. Also Scherz beiseite, ich glaube 10 Minuten.
Ja, der Verizon-Typ hat mindestens über 5 Minuten geredet.
Der hat 5 Minuten drüber geredet, wie toll die 5. Generation von Mobilfunk
genau,
ist.
Genau, so ein Mobile Carrier hat dann erstmal in dieser Apple Keynote erstmal 5 Minuten geredet. Boah, wir haben hier geile Netze. Insgesamt ist es in gleich 3 Städten derzeit ausgebaut. Voll geil.
Und das Schlimme ist, dass dieses 5G ja überhaupt nicht flächendeckend ausgebaut werden kann.
Richtig. Also das geht nur an crowded places,
genau,
sowas
also
wie Stadien.
Richtig, der Anwendungsfall ist tatsächlich in der Großstadt, im Stadion, an einem Flughafen und damit letzten Endes so ein bisschen das WLAN zu ersetzen.
Genau.
Also das, was man heutzutage eher so als WLAN-Abdeckung kennt, ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal auf der Autobahn fahre und durchgängig 5G haben werde.
Nee.
Dazu ist der... Muss die,
ja, es
die
gibt
Abdeckung
auch
mit
dieses,
einfach zu engmaschig sein.
Es gibt doch da auch dieses 5G Nationwide-Netz, meinte er ja irgendwie. Und das geht dann irgendwie...
Das geht aber, glaube ich, über andere Frequenzen. Also
ich glaube auch. Also ich bin mir da auch nicht sicher.
Disclaimer, wir sind ja alle keine Nachrichtendienste.
Genau, also das ist alles hier so Halbwissen.
Halbwissen, aber soweit ich weiß, müssen die Masten relativ engmaschig sein. Deswegen eignet es sich besonders für Stadien oder eben Crowded
Places.
Und
die Frage, die ich mir stelle, ist... Wie viel Strahlung kommt da? Also es gab ja schon immer diese Diskussion, wie viel Strahlung gibt dir WLAN zu Hause? Wie krebsfördernd ist das? Wenn du da jetzt irgendwie 4 Gigabit durch deinen Körper da transferiert bekommst.
Das ist schon relativ
viel
Energie, die da raus muss.
Alter!
Andererseits, schau mal irgendwie so die Energiedichte von DECT, also von diesem alten Mobilfunk, nicht Mobilfunk, sondern Mobilteilstandard, also wo man sein privates Telefon irgendwie im ganzen Haus rumtragen konnte. Das war nochmal Faktor 10 mehr.
Echt?
Ja, tatsächlich.
Ich habe noch ein DECT, glaube ich, zu Hause.
Genau, also DECT ist, das ist hier harte Strahlung.
Okay.
Also ich glaube, das gibt sich alles relativ wenig. Also,
Hoffen wir es mal. Ne? Also ich bin da jetzt kein Verschwörungstheoretiker, aber ich habe mich das einfach nur gefragt.
Ja,
so.
Klar, es geht Energie durch den Raum, Punkt, das ist klar. Und die Energie, die muss auf jeden Fall so groß sein, dass sie dann noch irgendwie am Mast ankommt. Dein Stuhl quietscht übrigens, beziehungsweise mein Stuhl.
Ja, du musst dir einfach mal einen neuen Stuhl kaufen.
Ja,
ich habe dir schon 8-mal gesagt, dass du...
Die Rewe hat tatsächlich ein Bundle von WD-40 im Angebot. Ich glaube, das sollte ich mal kaufen. WD-40 ist dieses...
Hol dir
dieses
einfach neue Stühle.
Die sind doch so schön.
Die sind so unbequem.
Sie sind aber schön, sie sind wunderschöne Freischwinger.
Naja. Ja.
Mein Barcelona-Chair ist auch schön und es ist unglaublich unbequem, da drauf zu sitzen.
Was auf jeden Fall nicht so schön ist, dass das iPhone 12 immer noch Lightning hat und kein USB-C.
Ja, genau, die proprietäre Anschluss for the win. Also,
weißt du, sie sagen hier, oh ja, wir wollen Waste minimieren, wir haben kein Netzteil mehr in der Packung, wir haben keine Kopfhörer mehr in der Packung. Dann lass doch einfach immer noch Lightning nehmen, damit jeder 5000 Stecker hat, die alle nicht miteinander funktionieren, weil dieses dumme proprietäre Kack von Apple einfach nicht...
Ich glaube, da ist die Legacy einfach zu groß. Also wenn man das Lightning jetzt abstellen würde, da würden so viele Zubehörteile nicht mehr funktionieren.
Dann sollen die halt heulen. Der USB-C, da passt dann so viel anderes Zubehör.
Ja, sehe ich auch so.
Also, sorry. Aber
dann auch wieder die Verwirrung. USB-C ist auch wieder nur der Stecker. Welcher Standard da drüber gesprochen wird, das steht auf einem völlig anderen Blatt Papier.
Ach, die haben doch hier Thunderbolt.
Ja genau, dann gibt es Thunderbolt und dann gibt es da USB, aber nur zum Charging. Und dann gibt es USB-C, aber eine 45
Watt. Das ist aber ein gelöstes Problem.
Ja, ich weiß nicht, also wie viele Kabel, also ich, gerade in dem Audiobereich, also da muss man echt doppelt und dreifach schauen, ob das Kabel jetzt geeignet ist, das zu tun, was man möchte.
Ich meine, ich möchte einmal kurz anmerken, dass Android das auch hinkriegt. Also, und da habe ich auch nur...
Wenn ich jetzt unser Audio-Interface, hier steht es vor uns, per USB-C jetzt an ein iPhone anschließe, soll dann was passieren? Soll nichts passieren? Passiert so ein bisschen was?
Wer steckt ein Audio-Interface in ein iPhone ein?
Viele. Also es gibt tatsächlich...
Stimmt.
Es gibt Audio-Interfaces, wo Leute mit einem iPad einen Podcast aufnehmen oder irgendwie mobil irgendwie Field-Recording machen. Also das sind alles ungelöste Probleme. Was passiert, wenn man eine DSLR, eine Kamera in ein iPhone einsteckt?
Da passiert einfach nichts fertig. Ich will da einfach nur Daten übertragen.
Schwierig, wenn es ein Standard halt ist. Und da, ich kann das schon ein bisschen verstehen.
Nein, aber ich kann das gar nicht verstehen. Das kriegt jeder, ein fucking Android-Handy kriegt
ja,
das hin.
Ja, ist dann halt scheiße, dann hat man halt
irgendwie. Die haben einen MacBook, da benutzen die auch USB-C.
Ja klar, aber MacBook ist ja ein Host-System, das ist ja was ganz was anderes.
Das ist ja was ganz anderes.
Also ich glaube, da werden wir uns nicht einig. Was wir allerdings alle gut finden, ist dieses Ceramic Shield, das ist 12-mal besser als bisher. Also man kann.
Nee, das ist the best glass, most durable glass of any other smartphone.
Genau, und
das
man,
haben sie gesagt.
Man kann irgendwie viermal mehr sein, ich habe es auch nicht ganz verstanden,
viermal mehr
Drop Resistance. Oder nur beim fünften Mal geht es dann kaputt, ich habe es
genau,
nicht ganz kapiert.
Genau, also die eine meinte, die Cayenne meinte dann, die Chance ist viermal niedriger, dass das Glas shattert, wenn man es runterfallen lässt. Sie hat aber auch nicht gesagt, welche Höhe, welche Geschwindigkeit, keine Ahnung.
Und wenn ich jetzt schlecht im Glücksspiel bin und das geht beim ersten Mal kaputt. Also das hat sich generell so durchgezogen. Also es waren alles nur relative Angaben.
Ja, das ist aber auch immer so. Das regt mich so
absolute
auf.
Absolute Katastrophe. Absolut keine absoluten Werte. Also nicht weißt irgendwie du? Ist es 3 Millisekunden, sondern
später
es
kommen
ist
wir noch,
10-mal so schnell.
Kommen wir später noch auf hier den Autofokus und da meinten sie, ja, 6-mal faster als der Autofokus davor. Sagt mir doch, wie schnell war
vielleicht
der Autofokus?
Vielleicht war der vorher mega crappy.
Ja, und vielleicht war der vorher schon scheiße und jetzt ist er immer noch nicht ganz so scheiße. Also sorry, aber relative Werte sagen mir nichts, aber wo sie absolute Werte verwenden, ist bei Sachen,
bei
die dann...
Bei Transistoren.
Ja genau, das
Billionen
versteht kein Mensch.
Da sind
dann 11,8 Billionen Transistoren.
Ich glaube, das
geil.
Ist, waren Milliarden, Billions, irgendwie.
Ja, Milliarden sind
Milliarden.
Billion, ja. Keine Ahnung, was das heißen soll. Was sagt mir das? Nichts.
Es heißt einfach, dass da jetzt ganz viele.
Aber mir zu sagen, wie viele Millisekunden oder Nanosekunden, keine Ahnung, wie schnell ist denn jetzt der Autofokus? Keine Ahnung. 6-mal schneller als vorher. Krass. Keine Ahnung, wie schnell der jetzt ist.
Ich glaube, was sie einfach vermeiden wollen, ist, dass man, ich meine, sie haben ja
das
immer...
Das nachmeasured.
Genau, dass man es nachmeasured. Sie haben ja erstens das und zweitens haben sie ja diesen Pro-Anspruch und sie tun ja immer so, als könnten sie jetzt eine DSLR oder eine spiegellose High-End-Kamera ersetzen, aber man kann es nicht wirklich vergleichen. Also man kann jetzt nicht anhand von den Numbers herausfinden, ob es so ist oder nicht. Also da muss man dann letzten Endes dem Gefühl glauben und das ist aber auch wieder ein bisschen verständlich, weil sie halt ganz viel mit so KI-Wettmachen, was halt ein Sony oder Canon mit dem Sensor machen muss. Es sind halt unterschiedliche Welten und sich da irgendwie in den Vergleich von den Zahlen hineinzugeben, ist wahrscheinlich schwierig.
Ja, wahrscheinlich schon.
Gut, aber es gibt einen neuen Chip, der heißt A14.
Ja.
Und er kann Dinge. Also ich habe
ja, genau, 11,8 Billionen Transistoren, 5 Nanometer, das ist ganz interessant. Ich glaube, das ist die gleiche Nanometer-Technologie, die der Ryzen, also die neuen AMD-Prozessoren.
So in dem Bereich kommen doch so Quanteneffekte dazu. Also ich glaube, viele.
Oh, das weiß ich nicht. Keine
viel
Ahnung.
Enger geht es gar nicht mehr, so rein vom
ja,
Physik
genau,
her.
Genau, die müssen da jetzt irgendwie irgendwas anderes dann machen, keine Ahnung.
Aber man kann darauf jetzt LOL spielen. Was ist ein LOL? Ich kenne mich da ja gar nicht aus.
League of Legends Wild Rift.
Das ist ein Spiel? Immer,
ja, das ist so ein MOBA, nennt sich das. Massive Online Battle Arena.
Also man geht da einfach rein.
Und Multiplayer Online Arena, Battle Arena, irgendwie sowas.
Und es ist natürlich Console-Grade Gaming.
Alter, das fuckt mich auch so ab. Irgendwie Console-Comparable oder gleich wie Console. Und dann denke ich mir so, Alter, auf einem iPhone läuft kein fucking Spiel, was auf einer PS5 laufen würde. Oder auf einer PS4. Das kann man mir nicht erzählen. Und die sagen dann trotzdem, ja, das ist Console-gleich. Und dann denke ich mir so,
was? Und dann kommt League of Legends mit irgendwie einer Grafik, die genauso aufnimmt.
Dann zeigen die halt ein Spiel, was auch überhaupt, das läuft nicht mal auf Konsolen, weil man das nicht auf Konsolen spielt.
Naja, da hat die Marketingabteilung halt mal wieder ein bisschen geflunkert.
Ja, kompletter Bullshit. Und dann, da haben wir uns dann auch gesagt so, ja, Konsolen gleich, der N64 ist auch eine Konsole, ne?
Ja, genau.
Ja, genau.
Und so, da würde auch zu League of Legends passen.
Genau, ja. Naja, das ist ein bisschen übertrieben, aber ja.
Hattest du noch so ein ganz altes MacBook mal, als es noch keine USB-C-Ladebuchse gab, sondern den MagSafe?
Ah, das war dieses magnetische Ding.
Genau,
ne?
Das war super gut, weil man konnte dann beliebig übers Kabel stolpern und hat sein MacBook nicht vom Schreibtisch gerissen.
Stimmt, das kenne ich, ja, das kenne ich.
Das hieß auch MagSafe und jetzt gibt es den MagSafe wieder.
Geil, und zwar im iPhone.
Die haben einfach Magneten hinten aufs iPhone draufgeklebt und das ist allen Ernstes die beste Innovation, die irgendwie in dieser ganzen Keynote war.
Aber ich muss sagen, gibt es das in einem anderen Smartphone?
Nein, und ich glaube, das hat auch Gründe, weil, also sie haben ja schon irgendwie argumentiert, dass sie da irgendwas mit Magneten machen müssen und es irgendwie abschirmen und Dinge tun.
Ja, die haben ja auch so einen Magnetsensor, also der checkt dann, wie hoch ist irgendwie das magnetische Feld oder so in dem.
Also ich stell mir es nicht besonders einfach vor, in so einem Ding, wo halt wirklich sehr viel mit Wellen passiert, da dann auch nochmal so einen fetten Magneten irgendwo dran zu kleben, sodass der potenziell das ganze iPhone hält. Und genau das tut er und das ist super. Also man kann da jetzt sowohl die Cases dran klippen,
als auch den Charger. Magnet,
den Charger. Man kriegt es ins Auto. Das finde ich mega cool, also dass man es einfach vorne sich ans Auto klemmen kann.
Und es gibt auch Cases, die dann das quasi noch machen.
Und einige Dinge wurden irgendwie so geshowcased, schöne Ladestationen, wo man irgendwie seine AirPods, seine Apple Watch und das iPhone schön magnetisch dran kriegt. Also es hat, denke ich, einen unglaublichen
praktischen Wert. Das krasseste Feature ist ja jetzt, du kannst hinten quasi eine Geldbörse haben. Also so eine Tasche, wo du dann Kreditkarte reintut, die du mit Apple Pay hast. Aber ja, egal. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Ja, aber denk mal an wir haben Gott sei Dank keine kartenbezogene Zugangskontrolle in der Firma. Aber wenn du jetzt irgendwie bei den großen
Ich frage mich halt, wie viel da reinpasst.
Ja, eine Keycard würde halt reinpassen. Dann hast du wenigstens mal eine Keycard und kannst damit
hast du trotzdem noch einen Geldbeutel.
Kantine bezahlen und kommst durch die Tür. Das ist schon mal cool.
Und dann hast du trotzdem noch einen Geldbeutel. Ja, kannst die Karte auch in den Geldbeutel tun.
Ja, aber die hast du ja
vielleicht nicht. Ja, dann musst du den vielleicht rauskramen und so. Aber was ich ganz oft sehe, ist, dass Leute, ich glaube sogar, dass ich das bei vielen Mädchen gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur auf Mädchen oder Frauen sich bezieht, vielleicht auch andere Entitäten. Das weiß ich jetzt nicht. Diverse, ich bin mir nicht sicher. Ich wollte es einfach gesagt haben, dass die haben Geld hinten im Case drin. Die haben quasi ihr iPhone.
Der Notgroschen.
Genau, die haben, nicht nur Notgroschen. Die haben dann, die haben keinen Geldbeutel, sondern die tun ihre Scheine einfach hinten in ihr Case rein. Und dann öffnen sie das Case jedes Mal, wenn sie das Geld haben wollen.
Okay.
Das machen echt viele. Also das sehe ich sehr, sehr oft.
Ja, ist halt mega unpraktisch. Da hätte ich einen guten No-Code der Woche vielleicht für nächstes Mal, nämlich eine Geldbörse, die sowas viel besser macht.
Rich Wallet. Das ist nämlich heute unser Sponsor. Nein.
Nee, so weit sind wir noch nicht. Also ich glaube, da fehlen uns noch ein paar Zuhörer.
Ach, wir können Rich Wallet mir ja mal anschreiben.
Ja genau, vielleicht geben sie uns irgendwie einen Zugangscode. Genau. Aber zurück zum Thema. Also MagSafe finde ich eigentlich ganz cool und vielleicht kann man da auch, also habe ich auch schon oft gesehen, so Loopsies, die man hinten ans iPhone dran klebt, damit man das zwischen den Fingern so halten kann, damit es einem nicht runterrutscht.
Ja. So ein Popsocket, oder? So heißt es
Ja, ich glaube, so heißt es. Ja. Also ich denke schon, dass es ganz, ganz coole praktische
Implikationen hat. Da wird es safe ganz viele Accessories für geben.
Sagte ich ja, beste Innovation von diesem Event.
Ja, ja.
Und auch voll geil für die Umwelt, es ist jetzt kein Ladegerät mehr dabei.
Genau, kein Power Brick. Es gibt noch das Kabel und keine Kopfhörer. Jetzt ist aber die Verpackung kleiner, deswegen können sie jetzt mehr auf eine Palette stapeln.
Und sie haben natürlich weniger Materialkosten, weil sie dieses scheiß Ding nicht mehr produzieren.
Ja, und sie haben gesagt, wie viele Millionen? 770 Millionen von den Kopfhörern mit Lightning-Anschluss sind schon bei Customern in der Welt.
Genau.
Und das ist schon ziemlich viel.
Finde ich eigentlich eine gute Idee tatsächlich, weil, also ich nutze tatsächlich die originale iPhone-Ladegeräte so gut wie gar nicht. Ich habe überall irgendwo eine USB-Steckdose oder einen G-Charger rumliegen. Das Ding vergammelt halt irgendwie in meiner Tasche und ist da auch schon seit 5 Jahren drin.
Und dafür ist der Preis aber auch gleich geblieben, weil das ist, glaube ich, der Ausgleich. Sie haben den Powerbrick weggelassen und die Kopfhörer.
Genau, und der Preis ist gleich, was ich auch relativ, also ich hätte tatsächlich geschätzt, kommen wir vielleicht später noch dazu, dass sich die Preise erhöhen.
Aber haben sie nicht.
Ja.
Genau, wir sagen später nochmal, was für Preise es genau sind.
Wenn wir es zusammenkriegen.
Ja. Doch, ich weiß es noch.
Sehr gut.
Ich habe einen Mega-Brain.
Und es gibt jetzt natürlich wieder verschiedene iPhone 12s. Genauer gesagt 4 Stück an der Zahl. Wollen wir mal von ganz klein nach ganz groß gehen?
Oder von ganz groß nach ganz klein? Einfach mal so ein Switch-Up?
Ja, können wir tatsächlich machen. Mal von ganz groß. Also das iPhone 12 Pro Max. Was ist denn das? Was kann
genau.
das denn?
Schade, dass es nicht irgendwie iPhone 12 Pro Max Plus XL Mega heißt.
Es ist, man kann es in Gold kaufen.
Und genau, man kann es in Gold Blau. Und Pacific Blue heißt es, glaube ich.
Ja, Pacific Blue,
genau, Pacific Blue, Space Gray und White, glaube ich, oder so,
ja,
oder
genau,
Schwarz oder so.
Silver und Space
Silver?
Gray,
Silver, ja,
Space Gray,
sowas.
Gold und Pacific Blue.
Genau, und es ist 6.7 Inch groß, also das Display und... Ja, doch, das Display.
Und es hat, glaube ich, eine Kamera mehr als das normale iPhone Pro.
Nicht als das iPhone Pro, glaube ich.
Ich glaube schon.
4?
Ja.
Hinten?
Ja.
Hinten 4?
Ja.
Bist du sicher?
Also nicht, dass ich das jetzt...
Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Habe ich das falsch gesehen?
Schauen wir noch mal kurz
auf die Keynote hieß natürlich High Speed, also Hallo Speed. Sehr
bester,
gut.
Bester Wortwitz überhaupt.
Gucken Sie. Ah nee, das ist das Pro.
Das ist das Pro und wenn ich jetzt hier auf iPhone
Pro gehe. Ja, Pro Max gibt es nicht. Weil das kann man da nicht. Blub,
das kann man da. Compare Sizes to 11.
Nee, 11. Nee, das ist nur das 11 Pro.
Ja, dann haben sie wahrscheinlich hier irgendwie das Max noch nicht irgendwie gescheit gerendert.
Doch, da.
Da, aber man kann es irgendwie nicht drehen.
Ach Mann.
Auch alles komisch.
Auf jeden Fall irgendwie, ja nee.
Das doch, als es hat, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine andere Brennweite hat, tatsächlich.
Nein, guck.
Ja, tatsächlich. Es hat genauso viele Kameras, aber es hat ja andere Brennweiten, da bin ich mir ziemlich
genau,
sicher.
Genau. Es hat eine andere Aperture.
Ja.
Nämlich ist die Telephoto ist, glaube ich, 2,2 f. Ich bin mir nicht mehr sicher.
Und sie haben einen Bildstabilisator eingebaut,
der nicht die Lens stabilisiert,
sondern den
Sensor.
Also eigentlich das, was man von den großen Bodies auch schon kennt.
Genau.
Finde ich ein ganz gutes Konzept. Mich wundert es, dass man sie in die Kleinen nicht reingebracht hat.
Ja.
Dann geht es eine Größe nach unten, das iPhone 12.
Ja, genau, das 12 Pro.
Das ist dann sozusagen das Standard High-End-Flaggschiff in der bekannten Größe.
Genau, das, was ich mir holen werde.
Genauso ekligen Farben. Und in dieser Pro-Klasse gab es auch noch ein spannendes Feature, was ich ganz toll fand, nämlich, dass man da jetzt
Apple Pro Raw.
Dass man jetzt die Fotos in einem Raw-Format abspeichern kann.
Genau, mega geil. Gab es, glaube ich, bisher noch in keinem Smartphone.
Genau, es ist eigentlich nur bekannt von den großen Buddies, also so Canon, Nikon, Sony.
Blackmagic.
Ja genau, was bedeutet das? Normalerweise macht ja so eine Kamera ein Foto und dieses Foto wird
bearbeitet
von der Kamera schon direkt. Also da wird dann irgendwie Belichtung automatisch eingestellt
genau.
und die Schärfe und alles mögliche. Und man, diese Informationen sind dann reingebrannt in das Bild. Also man kann das dann nachträglich nicht mehr verändern.
Genau, das ist so, als wenn man eine Layer mergt in Photoshop.
Ja genau, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Also da hat man dann verschiedene, das Bild wird aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt und die einzelnen Komponenten werden dann miteinander verschmolzen und können nicht mehr rekonstruiert werden.
Und im RAW kann man diese dann also
nachträglich,
sieht man,
genau, kann man nachträglich noch bearbeiten.
Genau.
Und der Klassiker wäre zum Beispiel, die Belichtung nochmal nachträglich zu verändern.
Ja, und das ist natürlich ein krasses Feature auch.
Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Und das ist vielleicht sogar der Schritt, der jetzt endlich mal das iPhone so ein bisschen in die Nähe von den professionellen Kameras rückt.
Auf jeden Fall. Vor allem ist das, was auch noch krass angepriesen wurde, ist Dolby Video.
Das ist dieser Standard, diese High Definition Color Scan.
Und das geht nicht nur in Foto, sondern auch Video in Realtime. Und das ist schon ziemlich krass. Vor allem kann man gleichzeitig das auch noch, also direkt auf dem iPhone bearbeiten, was auch noch nirgendwo geht.
Ja, was ist denn HDR? Also HDR bedeutet, dass einfach die Farbinformationen, die man hat, dass die letzten Endes im Histogramm so ein bisschen aufgespreizt werden und auf andere Farben verteilt. Das heißt, der Dynamikumfang der Farben wird nachträglich künstlich erhöht. Das ist
genau,
dann ungefähr auch so, wie das Auge funktioniert.
Und das iPhone kann 10-Bit, also 10-Bit HDR.
Genau, was eher so jetzt die Profis nicht vom Hocker reißt, aber für so ein Handy, das man in der Hosentasche hält, sicherlich ganz nett ist.
Ja, mega nice. Und das war's, glaube ich, vom Pro-Model. Haben wir noch den LiDAR-Sensor, den kennt man ja schon.
Genau, schon aus dem iPad Pro. Das ist einfaches. Einfach klingt jetzt so banal.
Der guckt sich an, wie lange es braucht, um das Lichtreflexion
genau
auf diesen Sensor zu kommen und können damit die Tiefe der Objekte, die die Kamera aufnimmt,
feststellen. Eigentlich ist es so ein 3D-Scanner.
Genau.
Also da wird Licht emittet aus dem iPhone und dann kann der Sensor gleichzeitig wieder feststellen, wie lange das Licht braucht, um wieder zurückzukommen. Das muss natürlich sehr schnell funktionieren, weil Licht ist so ziemlich das Schnellste, was wir hier so kennen. Von Geschwindigkeit
nicht
her.
Nicht nur ziemlich, sondern das Schnellste, ja.
Und darüber kann man dann so ein 3D-Modell vom Raum anfertigen und weiß zum Beispiel, wie weit ein Objekt von der Kamera weg ist und wofür ist das natürlich besonders gut.
AR.
Ja, und für den Autofokus tatsächlich.
Ach so, ja, und den Autofokus. Genau, und da habe ich mich ja schon vorher aufgeregt. Der ist nämlich jetzt 6-mal schneller als vorher und ich habe keine Ahnung, wie schnell der jetzt ist. Aber auf jeden Fall 6-mal schneller als vorher.
Super.
Genau, dann kommen wir doch zu den geringeren Modellen. iPhone 12.
Genau, iPhone 12 und iPhone 12 Mini.
Mini?
Mini ist neu, das ist die alte Größe so von iPhone 4, 5, 6, 7, so wie man es früher so schön in der Hand halten
genau
konnte.
Genau, wie groß ist es? 5,1 Inch?
Ich weiß es nicht mehr auswendig.
5, irgendwas mit 1.
Man kommt auf jeden Fall mit dem Daumen in die linke obere Ecke.
Ja,
und ich glaube, das ist.
Das ist halt für viele Leute tatsächlich sehr wichtig. Wie groß ist es? Steht's da? 5,9?
Ja, da steht jetzt nur die Height Display hier. 5,4.
Genau.
Nur, also tatsächlich relativ klein. Also für so ein modernes Smartphone recht klein und handlich. Ich denke, das wird seine Freunde finden.
Ja, ziemlich nice. Was die nicht haben, ist eine dritte Kamera. Die haben keine Telephoto-Lens, sondern nur Wide und Ultra-Wide.
Genau, auch keine LiDAR-Sensor.
Genau, kein LiDAR.
Allerdings denselben Chip. Also in Sachen Geschwindigkeit macht man sich.
Nennen wir so die Folge? Leider kein LiDAR.
Das wäre schon geil.
Ja. Und ja, das war es, glaube ich, zu den iPhones.
Ja, und
soweit.
Was wir auch nicht haben und was uns beide, denke
genau
ich, relativ aufregt, ist, dass der Fingerabdrucksensor aus dem iPad Pro, welcher in den An-Ausschalter eingebaut ist, den gibt es einfach nicht.
Ja, was ich einfach überhaupt nicht verstehe. Wir haben eine Pandemic, wo man Masken trägt, wodurch fucking Face ID nicht funktioniert. Was denkt sich Apple? Ach, bauen wir doch Touch ID in den Powerbutton vom iPad Pro, wo ich eh nie eine Maske auf habe, aber nicht ins iPhone, was ich draußen benutze und vielleicht öfters anlocken muss. Ich verstehe es einfach
nicht. Also ich kann mir es tatsächlich nur vorstellen, dass da irgendwas nicht rechtzeitig fertig wurde, weil das ist doch ein Feature, welches man unbedingt im iPhone haben will.
Ja, das wäre so geil und ich
Was ich allerdings verstehen kann ein bisschen, ist vielleicht ist das der Grund, ich habe ja auch eine iPhone-Hülle, da ist halt der An-Ausschalter vom Plastik bedeckt. Also
Ach,
Aber ich glaube, das ist kein
Argument. Das ist doch jetzt kein Argument,
da so ein tolles Feature irgendwie sein zu lassen.
Komm, also Bullshit. Ja, das war's zur Keynote.
Abschließende Worte.
Nichts impressive.
Nichts wirklich Beeindruckendes.
Ja.
Und ja, es gibt halt neue iPhones und das Beste ist der Magnet hinten dran. Das ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung.
Ja, was wir jetzt noch zu Apple sagen, ist
dein MacBook ist kaputt gegangen. Ich hatte ja heute und gestern Urlaub tatsächlich und ausgerechnet dann geht dein MacBook kaputt.
Genau, ich kam gestern in die Arbeit, habe hier schön mein MacBook aus meinem Rucksack hier aufgestellt, Kabel rein, Dongle rein natürlich, Display rein, Strom rein, so, arbeite 10 Minuten hier. Auf einmal freeze der ganze Bildschirm. Ich denke mir so, was ist denn jetzt los? Irgendwie, was ist denn jetzt kaputt? Und dann so warte ich eine Minute, auf einmal stürzt der Mac ab. Denke ich mir schon so, okay, what the fuck, das habe ich noch nie gesehen. Weil mein MacBook ist noch nie abgestürzt. So, ich starte den Mac neu. Ich denke mir so, okay, what the fuck?
Kam denn irgendwas, kam Bild oder irgendwie die Konsole oder nee. Rescue-Modus?
Gar nichts. Einfach abgestürzt, neu hochgefahren. So, was man da aber dazu sagen muss, ich habe vorher versucht, meine Backup-Platte an den, und das ist so ironisch, weil ich wollte mein Backup jetzt endlich wieder machen, weil vorher ging das immer nicht, weil der Dongle irgendwie kaputt war oder es ging irgendwas nicht und dann hatte ich auch die Zeit dazu nicht, das Backup zu machen. So, dann steck ich meine Festplatte an in den Dongle und dann sagt mir schon mein Clean My Mac USB Device continuously disconnecting.
Ungünstig. Das heißt, ausgerechnet, als du mal wieder ein Backup machen wolltest oder vielleicht sogar das erste.
Nein, mal wieder.
Und mal wieder.
Dann geht es einfach nicht und ich denke schon so, what the fuck, steck alles aus. Und dann geht mein Bildschirm nämlich nicht mehr und ich denke mir schon so, was ist denn jetzt los? Sind jetzt die Ports da kaputt oder was? Weil das hatte ich nämlich mal bei meinem PC, da war irgendwie ein Wackelkontakt im USB und dann hat der so oft disconnected, bis der Port einfach irgendwann kaputt war. Und dann habe ich auf der anderen Seite eingesteckt, dann ging mein Bildschirm wieder und der Dongle. Und dann kam halt dieser Freeze, dann ist es abgestürzt, habe ich wieder hochgefahren, ging eine Minute, wieder abgestürzt, hochgefahren. Und dann habe ich wieder eine Minute was gemacht, wieder abgestürzt und ging nicht mehr an, gar nicht mehr.
Tja,
und jetzt hat der Chef ein neues bestellt.
Und du hast dann deines gleich zu dem freundlichen UPS-Menschen gefahren.
Genau, er war echt ganz freundlich.
War er freundlich?
Ja, doch.
War der Laden wieder so unaufgeräumt?
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, sollte mal wieder staubsaugen, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall ziemlich kacke, weil ich habe kein Backup. Vor allem, ich habe versucht, ein altes Backup einzuspielen, das ging auch nicht. Da stand No OS X Image on the Backup.
Und dabei hattest du doch deine Mac so perfekt konfiguriert.
Ja, eben. Jetzt muss ich das alles nochmal machen.
Das ist natürlich eklig.
Ja, sehr eklig.
Gut. Schade.
Ja, sehr schade.
Aber du hast einen neuen Mac.
Genau. Weiter.
Weiter im Programm. Unseren Podcast kann man jetzt auch auf der Alexa hören und zwar nicht nur über die Audible-App und über die Amazon Music-App und über diese andere App, die da drauf läuft, sondern über Apple Podcasts. Also Inception ist perfekt.
Wie random, what the fuck?
Es gibt eine Alexa-App, die von Apple kommt und die Apple Podcasts auf der Alexa abspielt.
What?
Ja, ist doch schön.
Brainfuck, okay.
Also alle Menschen, die uns in der originalen Apple Podcast App anhören, die können jetzt sozusagen seamless den Podcast weiterhören. Natürlich nicht nur unseren, sondern habe ich jetzt Alexa angemacht? Ich glaube schon. Ja, das ist meine Alexa.
Aber schöne Hintergrundmusik. Das ist aber nicht die, das ist in deinem Schlafzimmer.
Ah, dann, ach spannend.
Alexa? Oder? Doch, das ist die. Stopp.
Also nennen wir jetzt dieses Ding einfach Computer?
Elektra kann man sagen.
Elektra, genau.
Das sagt meine Oma immer, ach, weil super. Die kann sich Alexa nicht merken.
Sehr gut, sehr gut. Elektra heißt es jetzt. Also man kann jetzt die Apple Podcast App auch auf der Elektra verwenden und da nicht nur unseren Podcast, sondern jeden anderen Podcast auch da weiterhören. Finde ich cool.
Ich auch.
Ich nutze leider Apple Podcast nicht, aber wer es tut, freut sich jetzt.
Gelitten. Oder auch nicht?
Ja, eigentlich war das schon eine News. Eigentlich gehört es doch
rein. Ja, eben, das ist doch eine News,
ja, oder? Wobei es ja eher so ist, dass man jetzt ja unser Podcast ist. Pop, scheiß drauf, ist egal.
Popmontage.
Popmontage, nein, Popmontage.
Ach, Montage.
Also Montag, wie der Tag gestern. Ich war nämlich gestern in Stuttgart und bin im Schweiße meines Angesichts in einer Stunde von Feuerbach nach Bad Cannstatt gefahren, durch den schrecklichsten Verkehr aller Zeiten, um eine Weiterbildung zu machen zum Thema Musikmarketing auf YouTube und Spotify.
Ja, und er hat mir schon davon berichtet und es scheint...
Es war echt sehr gut.
Sehr nice gewesen, ja, zu sein.
Also in der Tat, also kann ich generell empfehlen. Die Corona-Hygienemaßnahmen haben ganz gut funktioniert. Also es waren vielleicht 20, 30 Teilnehmer.
Und die hatten alle Corona?
Die hatten alle Corona, nein. Und wir waren tatsächlich im Club Cannes. Also die Sturgötter, die werden den Laden kennen. Da spielen immer Bands, die abscheuliche, widerwärtige Musik machen. Und mal spannend, diesen Club geputzt, nicht nach Bier stinkend und beleuchtet zu sehen, weil dann kann man da nämlich auch Seminare stattfinden lassen. Jetzt in der Zeit, wo sowieso keine Konzerte da drin sind, und war echt super. Also Steffen Geltner von Antischlager, das ist so eine Musik-Marketing-Label-Management-Einheit, hat echt sehr tiefe und gute Tipps und Praxisbeispiele gebracht, wie man seine eigene Musik und auch vielleicht ein bisschen Podcasts auf Spotify und YouTube sauber promotet und damit seine Ziele erreichen kann. Es ist auch ein bisschen desillusionierend, weil ja, Spotify und YouTube sind definitiv die Gewinner, also nicht die Künstler, sondern definitiv die Plattformen. Die kriegen das Werbegeld, die kriegen das meiste von dem Geld, welches die Benutzer da lassen. Es führt dummerweise gerade kein Weg dran vorbei. Und ich fühle mich jetzt auch ein bisschen sicherer, die nächsten Releases, die ich so mit meinen Projekten mache, sauber zu promoten.
Ja.
Und
das erste Projekt kommt ja bald.
Kommt bald, aber ich möchte es nochmal kurz sagen, dass es da noch weitere Popmontage gibt im Popbüro. Was ist denn das Popbüro? Das sollte ich vielleicht nochmal kurz sagen.
Keine Ahnung.
Das ist tatsächlich, ich glaube, eine öffentliche Einrichtung vom Regierungspräsidium beziehungsweise von der Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart. Das heißt, da wird mit Steuern Mittel an der Entwicklung der Kreativwirtschaft maßgeblich jetzt in Baden-Württemberg gearbeitet. Und das sind ein paar Leute, die da so ein Büro unterhalten und verschiedene Konzerte, Bildungsmaßnahmen und Beratung anbieten. Das meiste zu einem relativ bezahlbaren Preis oder komplett kostenlos. Also wenn man in Baden-Württemberg ist und sich im Bereich Musik, Popmusik ein bisschen professionalisieren möchte, jetzt nicht zwangsläufig gleich als Hauptberuf, sondern auch als ambitioniertes Hobby, dann ist das ein guter Anlaufspunkt. Und ich poste einfach mal den Link zu dieser Weiterbildung in die Shownotes. Sehr zu empfehlen.
Ja, was auch noch sehr zu empfehlen ist, ist das Projekt von VRSN. Fuck, wir
ja, NS. Es ist einfach nicht aussprechbar. Das ist Teil des Konzepts.
VMWRSVRS.
Ich packe den Link in die Shownotes, weil ich war da natürlich für einen
mit Grund, Ziel.
Mit einem Grund. Einen Grund, genau. Nämlich meine erste Single, die ich komplett alleine mit mir selbst gemacht habe. Mit Klavier und elektronischer Musik. Wer sich so
ein Dark bisschen, Ambient.
Wer sich so für Neoklassik ein bisschen interessiert, sowas wie Lambert, Ludovico, ein Audi, Max Richter, um jetzt mal die größten Namen zu nennen, die wahrscheinlich tausendmal besser sind als ich.
Soll ich deinen Promotional-Text vorlesen?
Nee, das ist, kann man sich...
cringe, ja.
Na, das ist schon ein bisschen cringe.
Also ja, man muss schon da cringe. Ein
bisschen over the top gehen auch.
Ja, nee. Ja.
Also long story short, Link in den Shownotes, am Montag droppt die Single auf Spotify. Bin mal gespannt, wie es funktioniert. Und mit dem, was ich jetzt gelernt habe, ja, traue ich mir auch zu, das Ding ganz gut zu promoten.
Ja, was er auf jeden Fall auch promoten sollte, ist Metal Mint, die geilste Metal-Band vom KIT.
Und auch die einzigste.
Ja, die einzige.
Die einzige. Was ist Metal Mint? Professor Snelting, meine Wenigkeit, ich war damals Diplomant bei ihm. David Lohner, den kennen wir noch vom letzten Podcast.
Nicht vom letzten.
Vom vorletzten Podcast.
Vorvorletzten.
Vorvorletzten, wow,
so vorletzten, viele. Vorvorletzten.
Also die legendäre Folge über die Bildung.
Genau.
Und ein wechselnder Bassist. In dieser Kombination machen wir schon seit mehreren Jahren
grauenvollen Metal.
Ja, so grauenvoll ist der gar nicht. Das ist eigentlich ganz cool. Zur Erstsemesterbegrüßung immer, ich sage jetzt mal, akademisch beeinflusste Musik.
Also akademisch so cool
deshalb, weil das KIT hat tatsächlich eine Hymne. Und diese Hymne, ja natürlich, also eine gute Universität hat freilich eine Hymne. Und die wird in der Regel von so einem Streichorchester gespielt und klingt irgendwie so, wie halt eine Hymne klingt. Und wir haben davon eine Metal-Version gemacht oder eine Prog-Rock-Version, das ist wahrscheinlich die bessere Genrebezeichnung. Und die können wir dieses Jahr dummerweise nicht live spielen. Warum?
Corona.
Ganz genau. Und deswegen habe ich heute die Homeoffice-Edition aufgenommen mit meinem iPhone, mit dem Focusrite und meinem Nordstage. Und wahrscheinlich ist es kein Open Access und ich kann euch den Link nicht posten.
Deswegen ist es auch voll irrelevant, diese Information hier.
Aber ich wollte nur sagen, wie weit man kommt mit so einem iPhone. Ich war echt mega überrascht. Also das Videomaterial, das da rauskommt, das ist, gibt sich's dran auszusetzen.
Ja,
Gleichabgleich passt gut. Schärfe ist da, es hat 4K.
Wie schnell war denn der Autofokus?
Das habe ich jetzt nicht gemessen. Aber man kommt da relativ weit.
Ja, und Metal Mint, sehr interessant auf jeden Fall.
Wäre schon immer mal die
so Hymne. Gut wie akademischer Metal sein kann.
Genau, also wahrscheinlich der beste akademische Metal von ganz Karlsruhe.
Ja, vom ganzen KIT.
Und ein Professor an der E-Gitarre ist auch schon ein bisschen was Besonderes.
Oh nee. Auf das nächste habe ich gar keinen Bock. Also wir switchen jetzt zu den News.
Wir kommen jetzt zu den News, genau. Ja. Also jetzt geht es nicht mehr um uns, sondern jetzt geht es um die große, weite Welt.
Mach mal einen Marker.
Marker so. Läuft.
Excel und Corona. Oho. Idioten in Großbritannien.
Also was ist wohl das beste Tool, um Corona-Diagnosen zu managen?
Excel.
Genau, weil man hat nichts Besseres. Und ja, da ist wohl der maximale Row-Count von einer fetten Excel-Tabelle erreicht gewesen. Und 16.000 Menschen wussten nicht, dass sie Corona-positiv waren. Oder 16.000 Diagnosen konnten nicht kommuniziert werden, weil diese Tabelle voll war. Einmal als Rogue-Lab für Menschen, die Software falsch verwenden. Da kann man jetzt drüber lachen.
Nee, ich kann da einfach nur den Kopf drüber schütteln, ey.
Oder den Kopf
drüber schütteln. Wie kann man denn so inkompetent sein?
Darf ich dir sagen, warum? Weil es nichts anderes gibt. Weil niemand ein sinnvolles System implementiert hat.
Dann gibt halt irgendjemand einen Auftrag, anstatt Excel zu benutzen, ihr Idioten. Genau.
Und das muss gemacht werden. Und man kann es nicht stark genug betonen, wenn man Excel verwendet, hat man meistens was falsch gemacht.
Wie viele Scheißmillionen wurden für diese Warn-Apps ausgegeben, aber ein System, womit man das trackt, wer infiziert ist und wer nicht. Und das Wichtigste.
Tja.
Ich raste aus,
halt,
das ist so
halt
dumm.
Ist halt schief gegangen. Ja, Digitalisierung ist schwer.
So, nächste News. G Suite oder was?
Genau, Google hat angefangen, Dinge zu mergen. Und zwar wird jetzt Gmail, Chat und Docs zu einem Produkt zusammengeführt.
Okay.
Das Docs? Heißt, ja, also Google auch. Docs, genau, Google Docs auch, ja.
Is now Google Workspace in a bid to merge Gmail, Chat and Docs? Aha.
Ja, also Microsoft.
Ah, hat Office. Ja, genau. Ach so.
Also ich glaube tatsächlich, dass das so ein Seitenhieb ist Richtung Microsoft Office.
Ah.
Microsoft Office ist ja mit Office 365 ziemlich erfolgreich. Also muss man schon.
Ich weiß
mal
nicht, ob ihr Office kennt, da kann man so Dokumente.
Genau, und da kann man seine Covid-Tracing.
Da kann man, das ist das perfekte Tool.
Das perfekte Tool, um alle Aufgaben zu lösen. Insbesondere dann, wenn ihr irgendwo wie für ganz Großbritannien die Covid-Fälle zählen müsst,
genau.
Dann ist Microsoft Office 365 das beste Tool.
Mit Excel.
Genau,
nee, macht es einfach in PowerPoint, die ist Turing-complete.
Genau, in PowerPoint. Am besten auch ein Screenshot von den Diagnosen in PowerPoint und das dann dem Manager schicken.
Genau, und das dann ausdrucken.
Genau, und das Gleiche kann man jetzt auch mit Google machen, weil Google hat jetzt die ganzen Einzelprodukte, die so ein bisschen free-floating waren, also Google Mail, Google Chat, Google Docs zusammengefügt.
Wer benutzt Google Chat, by the way? Ich habe noch nie Google Chat benutzt.
Ja, ich glaube, wir sind da so ein bisschen in der deutschen Blase. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwo auf der Welt irgendein Land gibt, in dem das mega erfolgreich ist. Genauso wie
Indien?
Ja, vielleicht tatsächlich, weiß ich nicht. Genauso wie auch dieses Google, wie hieß dieses Social Network von Google?
Google Plus.
Genau, Google Plus war angeblich in Brasilien mega erfolgreich.
Das war so ein Reinfall. Genau, das war so scheiße.
In Deutschland hat sich kein Schwein für interessiert.
In den USA auch nicht. Das fand jeder kacke. Die haben nämlich dann, später haben die ja dann diese Google Plus Integration in YouTube erzwungen und dann musste man ein Google Plus Konto haben, um YouTube zu benutzen. Und es war der größte Trick.
Hat nicht funktioniert. Hoffen wir, dass es hier mit diesem wie dieser G Suite jetzt besser funktioniert.
Heißt es G Suite, ne? Ja.
Nein, G Suite wurde umbenannt in Google Workspace. Workspace.
So ja, was genau. Deutlich besser klingt.
Finde ich auch. Ja. Und es gab neue Logos, also hast du schon gemerkt?
Ja. Ein Color Scheme.
Ja.
Und es ist immer, warte, was ist gelb? Gelbe Presentation, ne? Ja. Ja, genau. Grün ist Tabellen, blau ist Docs, gelb ist Presentations und rot ist Tasks?
Drive?
Ja, Drive.
Ich glaube, Drive ist
Drive,
es.
Drive, ja. Ich glaube, das ist echt so, ne? Ich glaube, die gehen danach so nach diesem Color Scheme. Hm. Gut.
Wie dem auch sei, ich konnte mich mit diesem ganzen Google-Kram nie wirklich anfreunden.
Ja, wo wir uns auch nicht mit anfreunden können, ist Facebook und Instagram.
Aber immerhin hat Instagram jetzt 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Das sollte mal eine Erwähnung wert sein. Seit wann bist du bei Instagram?
2015, 14.
Ja, okay, also schon relativ früh. Also ich habe auch mal nachgeschaut, mein erster Beitrag ist tatsächlich von 2013. Das ist kurz nachdem es auf dem iPhone überhaupt verfügbar war. Und ja, da hat sich einiges getan. Also von irgendwie so einem hippen Underdog hin zu dem erfolgreichsten Produkt von Facebook, das war ein langer Weg.
Naja, es ist ja auch kein Produkt von Facebook.
Aber inzwischen ist es ein Produkt von
Facebook. Inzwischen, ja. Und sie haben, also ich weiß nicht, wann ich einmal gesagt habe, Alter, voll gut gemacht. Bis auf die Stories vielleicht. Stories waren eine gute Idee.
Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die letzte Innovation von Instagram vor 8 Jahren stattgefunden hat.
Ja, das letzte war Stories, oder nicht?
Na, das ist ein Klon von Snapchat. Also seit Facebook Instagram übernommen hat.
Aber Instagram hat es besser gemacht.
Ja, natürlich. Das machen die immer so. Also kommen links und rechts irgendwie die Konkurrenten, jetzt auch TikTok und natürlich gibt es die Reels.
Ja, aber das war auch, das ist dumm. Das finde ich dumm. Also die Reels finde ich scheiße.
Ich nutze die auch nicht. Also ich weiß nicht, ob die...
Ich finde es einfach scheiße, dass mein Search-Button jetzt unten weg ist.
Und jetzt gibt es den, wie ergrenzt sie sich zu Instagram-Videos ab, zu IGTV, was man auch nicht...
Genau, also du hast nämlich einmal, hast du Posts, wo Videos drin sein können, dann hast du IGTV, wo Videos drin sein können und es gibt Reels, die so sind wie TikTok. Und wo ist jetzt hier der Unterschied?
Und Stories, diese sind wie Snapchat.
Und, genau, und Stories. Und dann hast du Stories, Story-Highlights, die nämlich auch nochmal gespeicherte Videos sind.
Kann ich auch meine Reels-Highlights jetzt in.
Ich habe keine Ahnung. Es ist echt komplett verwirrend. Ich mag es nicht. Ich finde nicht, dass es gut gemacht ist.
Ich denke auch, dass das Produkt sich selbst überlebt hat. Also das gute Konzept, das es am Anfang mal war. Ist es jetzt nicht mehr, es ist jetzt eine Plattform, es ist eine Community.
Ja, und Facebook scheißt da alles rein, was sie, genau, was sie
alles,
finden.
Alles, was irgendwie reinkommt, soll möglichst viele Leute auf die Plattform nicht ziehen, sondern halten.
Ja, genau, behalten.
Weil letzten Endes die Konkurrenz nicht schläft.
Ja.
Und ich glaube, wenn TikTok nicht so politisch umstritten wäre, dann hätte TikTok Instagram schon lange, lange überholt.
Ja, definitiv. Okay, kommen wir zur nächsten News, Spotify.
Spotify geht gegen, das fand ich eine relativ traurige News. Also es ist ja so, dass man oftmals sehr, sehr, sehr lange und sehr viel Zeit investiert, um sich auf Spotify Playlisten zusammenzustellen. Und bisher war es möglich, diese Playlisten über die API auch zu exportieren, logischerweise, weil die API bietet dir natürlich die Möglichkeit, an Playlisten anzuzeigen und Playlisten zu manipulieren.
Nein, das können die nicht machen.
Und jetzt werden dir deine Playlisten eingeloggt in dein Spotify und du kriegst sie da nicht mehr raus.
Nein.
Die Apps, die die Exporte anbieten, die werden jetzt nacheinander abgemahnt und die API wird entsprechend umgestellt.
Ja, dann schreibe ich mir ein Skript. Ist mir doch egal.
Ja, du kannst es natürlich privat machen.
Safe Call können die nicht. Also den API-Endpoint werden die nicht entfernen. Dass ich meine Playlist-Information bekomme.
Die Information kriegst du, aber es steht tatsächlich, das ist hier in dem Artikel, den wir verlinken, auch nochmal sauber zitiert aus den Terms of Services von Spotify, dass man zwar auf die Informationen zugreifen darf aus den Playlisten, aha, man darf sie aber nicht exportieren.
Wie dumm.
Also du darfst sie anzeigen, du darfst sie...
Also sorry, aber das ist ja mal...
Natürlich ist es dumm.
Das ist ja mal so ein dummer Move.
Was ist das Ziel? Das Ziel ist natürlich, die Leute auf der Plattform zu halten.
Also, dann wechsle ich erst recht. Also so denke ich mir. Sowas denke ich jetzt gerade. Bei so einer Scheiße wechsle ich erst recht. Weil wer sowas abzieht, der hat nur Scheiße im Sinn. Das fördert doch nichts. Wenn die Leute wechseln wollen, dann wollen die wechseln. Und ob ihr die jetzt hier versucht dran zu hindern, wird deren Mind nicht changen, die Plattform zu wechseln.
Ach, ich glaube schon. Also jemand, der echt sich so seine 20, 30 Playlisten mit mehreren hundert Songs angelegt hat, der wird sich dreimal überlegen, ob er...
Dann exportiere ich jetzt alle meine Playlists auf dieser und dann habe ich die.
Also ich bin froh, dass ich technisch so versiert bin, das auch im Notfall selbst
ja, genau, zu können. Ja, genau. Ich könnte es, wenn dann, selbst auch machen. Also.
Und zumal es ja so ist, dass jeder Song eine eindeutige ID hat. Und
aber selbst dann, es wird immer irgendeine Seite geben, die das für dich macht. Ja, aber das können die nicht schnell genug abmahnen.
Keine Frage. Und es gibt sicherlich
oder
auch
es
immer
gibt
auf GitHub irgendein
Ghetto, Skript, ja, genau, das es GitHub macht. Repo, so never.
Keine Frage, aber für den Standard-User, der jetzt Songshift verwenden wollte,
hey,
um zum Beispiel von
dumm?
Spotify zu Apple zu ziehen.
Unglaublich. Was für Wichser. Also sorry, aber...
Ach, der Import ist übrigens erlaubt natürlich.
Ja, genau. Import geht natürlich. Logisch. Logisch. Der Import geht ja.
Klar, also du kannst dir natürlich für den Umzug zu Spotify,
da kannst du jedes Tool verwenden.
Apple Music, alles am Start.
Ja. Alter, ist das dumm. Alter, ist das dumm. Sorry. Naja, gehen wir zur nächsten News.
Ja, ich möchte noch eine kurze Analyse ans Ende fragen. Weißt du, was ich glaube, was der Trigger ist von dieser Aktion?
Ja, also steht da ja, Apple One.
Apple One. Weil ich denke, sehr, sehr, sehr viele werden jetzt so durch Zufall oder als Dreingabe Apple Music einfach haben, weil sie Apple TV wollen oder weil sie Apple Arcade haben. Und sich dann einfach nochmal für 15 Euro
monatlich. Ich verstehe den Reiz bei Apple Music nicht.
Ich auch nicht, aber wenn du es hast und wenn du dir dann überlegst, ob du vielleicht deine 9 Euro von Spotify ersparen kannst und wenn es dann nur ein Klick ist,
okay, ich verstehe, was du meinst.
Um dann deine ganzen Playcounts und deine Playlisten mit zu übernehmen, das kann ich mir schon vorstellen.
Aber ich sehe es echt nicht, weil Apple Music hat safe nicht so eine gute Struktur wie bei Spotify.
Ich habe es auch mal getestet.
Release Radar, keine Ahnung, Discover Weekly, alle die Radios, Similar Artists, das ist viel zu gut gemacht in Spotify, als dass man da gut changen könnte.
Ja, aber wenn du Gelegenheitshörer bist und...
Ja, also für mich, ich werd wahrscheinlich bei Spotify bleiben.
Ja, ich auch, keine Frage, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Menschen gibt, die sich dann...
Das geht?
Hast du jetzt gerade gesehen, dass ich
man kann die Bookmarks nebeneinander machen?
Natürlich, man kann in Notion beliebige Spalten machen. Vielleicht für die Leute, die es gerade nicht sehen, wo ich rumklicke, ich klicke jetzt in Journals rum. Ich habe aus Versehen Spalten gemacht in
das ist ja cool.
Unterschiedliche Größen.
Alter, die kann man mal. Ja, oh, und dann zeigt er das Bild an.
Mega, oder?
Die nächste News ist...
Notion kann spalten.
Genau, das ist die nächste News.
Nee, die nächste News ist tatsächlich das, was Lustiges passiert ist. Und zwar ist bei Lieferando der Caching-Server hops gegangen. Was ist denn ein Caching-Server, Lukas?
Was ist denn da der Use-Case? Dass der alle Dienste... Hä? Aber was cached der denn?
Ja, der cached halt irgendwelche Requests, die du vorher schon gemacht hast.
Ah, okay.
Dein Profil oder deine... Die Bilder, oder was, auf jeden Fall ging der kaputt und dann gab es irgendwelche Inkonsistenten, genaueres weiß man nicht, mit dem Ergebnis, dass User
man
die Information von anderen Usern in der App drin hatten. Also hey, hier sind deine letzten 10 Bestellungen von einer Stadt, die du überhaupt nicht kennst und von irgendwie einem Essen, das du noch nicht gegessen hast. Das war dann wohl relativ chaotisch.
Geil.
Und da gingen auch ein paar Screenshots durch von völlig fremden Daten, die man einsehen konnte. Also die haben ihre Infrastruktur offensichtlich mal gar nicht im Griff.
Nee.
Ist übrigens kein deutsches Unternehmen mehr, sondern gehört zu Takeaway. Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, ein niederländisches Unternehmen. Die haben sich da auch den Markt relativ gut aufgeteilt und könnten sich offensichtlich keine guten
Caching-Server,
Entwickler leisten und auch keine guten Caching-Server. Genau, ist eine niederländische Firma aus Amsterdam. Caching-Server down, Heise hat davon berichtet, war gar nicht mal so gut.
So, die nächste News interessiert mich am meisten, da steht nämlich Login to Facebook.
Da steht Login to Facebook, das ist eine ernste News und ist mir relativ wichtig.
Auf Facebook?
Ja, weil Mark Zuckerberg höchst selbst geschrieben hat, dass etwas, was in Deutschland selbstverständlich ist, jetzt auch international, zumindest auf Facebook, nicht mehr geduldet wird.
Oh, nice. Ich habe es gerade gelesen.
Den Holocaust zu leugnen.
Ja.
Also kurzer Hintergrund, in Deutschland ist es ja so, dass es eine Straftat ist, wenn man die Shoah verneint und sagt, sie hätte nicht stattgefunden oder war alles ganz anders und irgendwie nur Vernichtung gab es nicht. Das ist in Deutschland eine Straftat und das zu Recht.
Ja.
Und in Amerika halt nicht.
Richtig.
Und da kann man sich irgendwie an die Straßenecke stellen und sagen, hey, den Holocaust hat es nie gegeben und das ist alles eine große Lüge. Und
das ist ja ein freies Land.
Das finde ich eigentlich gar nicht mal so gut, weil es ist definitiv ein Fakt und es ist einer wahrscheinlich der grausamsten Fakten des letzten Jahrhunderts.
Ja.
Und auf Facebook war es damit in letzter Konsequenz erlaubt, genau solche Artikel und solche Meinungen zu posten, zu teilen.
Zu haben.
Ja. Ja, und sie auch zu kommunizieren.
Genau. Und jetzt ist es verboten.
Genau, bis gestern gebraucht, dass Facebook dem jetzt einen Riegel vorschiebt und das finde ich super.
Ja, hat lang genug gedauert. Ich glaube, sowas hätte deutlich früher auch passieren können.
Tatsächlich, also dass es erst jetzt in den Terms als etwas, das gelöscht wird, also wenn man überlegt, da werden irgendwie Bilder, wo man irgendwie eine stillende Frau sieht, werden gelöscht, weil da ist irgendwie eine Titte zu sehen.
Eine Nippel.
Und man kann drunter zwei Beiträge irgendwie den Holocaust leugnen. Also irgendwas passt da nicht. Es wurde Zeit.
Ich habe gerade mich gefragt, was für Emojis da reagiert wurden. Da waren so, geh da nochmal drauf. War das so ein lachender Smiley?
Ja, das ist auch immer sehr zynisch, mit welchen Emojis man da reagiert. Also was bedeutet denn jetzt bitte der Cheering, der Lachen?
Ja, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also,
8605 Menschen lachen über den Holocaust. Ich verstehe es nicht.
Ja, verstehe ich jetzt nicht ganz.
Und hier die nächsten hier mit arabischem Namen.
Die sind sauer.
Also, alter Schwede.
Alter.
Genug Facebook für heute.
Ja, ey, what the fuck. Oh Mann. Okay, kommen wir zum Code der Woche.
Kommen wir zum Code der Woche. Genau. Ich habe ganz oft den Anwendungsfall, dass ich etwas zeigen möchte auf der Konsole, etwas teilen möchte mit Freunden, Kollegen und das allerdings nicht in einem Kommando kommuniziert werden kann. Also nicht so in einer Chat-Nachricht, weil es einfach eine Abfolge von Kommandos sind oder es ist ein ganzer Workflow, den ich mache, weil ich irgendwie noch was nachschauen muss. Klassischerweise
so mit Beispiel. Docker.
Genau,
Docker. Oder Java Environment.
Java Environment setzen, nächstes oder auch so N-Curses-Anwendungen, wo dann irgendwas hochgeht und man dann ein bisschen in der oder Autovervollständigung von der Shell. Das ist immer schwierig, das in dem Text sauber zu kommunizieren. Und dann ist die ganz große Lösung wäre dann einfach den Screen Recorder anzustecken und den Bildschirm abzufilmen und einfach ein fettes Videofile zu machen.
Ja, aber das ist scheiße.
Das ist auch scheiße. Deswegen gibt es ein super gutes Zwischending.
Askinima.
Askinima. .org.
Nein, Askinima.
Ascinema.
Ascinema.
Ascinema. Und es ist mega einfach. Also ich kann dann einfach sagen, Ascinema Rec und dann nimmt er mein Terminal auf. Und ich, wenn ich fertig bin, dann sende ich End of File hin, Control D und dann ist die Aufnahme fertig. Und es ist kein Film von 500 Megabyte, sondern es ist einfach ein freies, sauber definiertes Format, welches die Zeichenfolgen, die dann auf meinem Terminal erschienen sind, rekonstruieren kann.
Ach cool.
Und es wiegt ein paar Kilobyte und das kann ich dann auch hochladen, mit einem Link teilen, privat als Datei teilen und mega nice.
Das ist ja echt cool.
Man sieht es tippen, man sieht, welche Kommandos man macht und man kann damit sehr gut an seine Kollegen oder an auch im Internet in irgendwelchen Tutorials sauber und schlank.
Ja, ist echt cool.
Kommunizieren, was denn im Terminal so vor sich geht. Wie gesagt, klassische Anwendungsfälle sind Maven, komplexere Maven-Szenarien, gerade sowas wie ein Maven-Release machen, welches aus mehreren Kommandos besteht. Oder irgendwelche Docker-Geschichten, erstmal einen Docker-Container hochfahren, dann irgendwie reingehen, Dinge tun. Sowas kann man dann alles mit AsCinema sauber dokumentieren.
Genau, welches Command-Line-Tool ich heute vorstellen will, ist C-Matrix. Ist sehr wichtig für jeden Entwickler, wenn du ernst genommen sehr werden willst. Sehr
produktiv steigernd.
Genau, da macht man in einem T-Mux, macht man ein zweites Fenster auf und da lässt man einfach die C-Matrix laufen und wirkt auch 10-mal mehr wie ein Hacker und 10-mal professioneller auf jeden Fall.
Du musst es nochmal sagen, was die C-Matrix überhaupt macht.
Ja, das ist ja wohl logisch, eine Matrix.
Dieses Matrix-visuelle Dings.
Genau, da sieht man dann so Zahlen, Buchstaben runter in grün. Mega cool. Mega cool.
Genau, und es heizt den Raum.
Genau, ja, es ist sehr CPU-heavy, weil er muss natürlich immer die Random Character für jede Line, die er da hat, berechnen. Genau. Es ist aber sehr lustig.
Sieht aber wirklich ganz, ganz
cool aus. Ja, es sieht echt ganz cool aus. Schade, dass ich keinen Background habe, der so aussieht. Kommen wir zum No-Code der Woche.
Genau, ich bin über einen Podcast gestolpert, den ich echt mega lustig fand vom Konzept, den ich jetzt auch schon zweimal angehört habe. Und es ist echt schon sehr, sehr unterhaltsam.
All-consuming.
Ja, genau. Und zwar ist das der Dude von Sandwich. Ich weiß nicht, kennst du Sandwich?
Nee.
Das ist so eine San Francisco-Startup-Bude, die Werbefilme macht. Lustige Werbefilme.
Ja.
Unter anderem
auch deren Werbefilm ist auch sehr lustig.
Ja, genau. Wer wahrscheinlich hat.
Ja.
Das ist auch ein Grund. Und irgendein Fotograf, der wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwie kiffend in der Ecke sitzt und seine Hühner pflegt, die machen einen Podcast, in dem sie Direct-to-Consumer-Produkte testen. Das klingt jetzt mega trocken. Was sind denn Direct-to-Consumer-Produkte?
Zum Beispiel, du kriegst auf Instagram so eine Ad.
Scheiße, die man auf Instagram ins Gesicht geschoben genau. bekommt. Und die shoppen die einfach und reden da eine ganze Stunde drüber.
Genau. Ist ganz lustig.
Ja, fand ich mega lustig. Also das Letzte, was sie jetzt getestet haben, ist ein ein würfelförmiges Kissen, welches den besten Schlaf aller Zeiten machen soll, hunderte von Euro kostet und winzig klein ist.
Ja, bezahlen sie alles aus eigener Tasche?
Noch, ja, aber ich glaube, ja, die sind jetzt so erfolgreich. Also
ich denke auch.
Spätestens, wenn wir jetzt hier den Link posten,
ja, eben. Dann
gehen die durch die Decke.
Also da müssen die uns aber auch was zahlen.
Wirklich sehr lustig, vor allem, weil die zwei halt mega eloquent sind, ist auf Englisch und mega genau. toller Humor.
Wenn ihr Englisch könnt, dann sehr gute Empfehlung. Wenn nicht, dann lernt Englisch.
Genau, damit ihr über diesen Podcast genau, lachen könnt.
Nur für den Podcast.
Die besten Direct-to-Consumer-Produkte dann auch.
Genau, jetzt kommt der Rant der Woche. Wir wollen nicht zu lange uns aufhalten hier.
Ja, genau.
Jetzt hau raus den Scheiß.
Ich mache ja Musik.
Ja.
Und Musiksoftware ist unter Umständen relativ teuer und geht auch so ein bisschen in so einen enterprisigen Bereich rein. Also da bezahlt man schon mal zum Beispiel
1.000 Euro
für ein Produkt von
einfach nur ein Softwareprodukt.
Genau, Samples. In meinem Beispiel war das von Native Instruments die Complete Ultimate Edition.
Genau, das Upgrade von 12 auf 13?
Genau, das Upgrade von 12 auf 13. Also ich habe nicht die 1.000 Euro bezahlt, sondern ich habe nur den Upgrade-Preis von Complete 12. 580 bezahlt, nur in Anführungszeichen nur, 580. Ja. Genau, also das ist so ein, ja, sind einfach Samples. Was sind Samples? Das sind Musikinstrumente, die man dann im Computer simulieren, abspielen kann.
Genau, kann man sich was drunter vorstellen auf jeden Fall.
Genau.
Wo war das Problem?
So, ich habe jetzt diese Software gekauft und ich möchte sie jetzt installieren. Wie stellt man sich denn das jetzt vor?
Also ich klicke jetzt auf Install und dann installiert er das halt.
Ja, genau. Und jetzt stellst du dir vor, du hast, diese Samples sind ja relativ groß und Best Practice ist es, das auf eine externe SSD zu packen.
Ja.
Und wenn du jetzt in der Software angibst, in dieser Installationssoftware, die übrigens den Download triggert, also muss man auch dazu sagen, das heißt, man kriegt es heutzutage natürlich nicht mehr auf CD, sondern man lädt es aus dem Internet runter. So, jetzt sage ich, bitte downloade doch diese ZIP-Archive auf meine externe SSD, die 200 GB freien Speicher hat, und installiere es auch auf diese 200 GB freie SSD.
Das ist natürlich logisch, dass er es erstmal auf die normale Festplatte runterlädt.
Das macht er ja nicht mal.
Also, was macht er denn dann?
Er checkt vorher, also ich habe angegeben, ich möchte es in die externe SSD runterladen.
Aha.
Und ich möchte es in der externen SSD als Zielspeicherort haben.
Ja.
Dann hat er aber einen kaputten Check vorne dran und checkt, ob der gesamte Speicherplatz, den er braucht, also die Downloadgröße von der ZIP-Datei plus die entpackten Samples auf die interne Festplatte passen, die er bei dem ganzen Prozess nicht mal anschaut.
Ah, cool. Ergibt ja gar keinen Sinn.
Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Jetzt
kommt das Icing on the Cake, ja. die Kirsche auf dieser beschissenen Sahnetorte. Jetzt hat man im Schweiße seines Angesichts von dieser internen Festplatte, was weiß ich, 100 Gigabyte freigeräumt, damit dieser Check durchgeht. Und dann sagt jemand noch, hey, du brauchst aber 80 Gigabyte freien Speicher auf deiner Platte, von der du gerade eben 100 Gigabyte freigemacht hast. Warum?
Weil er den Purgeable Space oder so, war das das?
Weil er den falschen API-Call macht für diesen beschissenen Check, der überhaupt nicht notwendig ist. Er fragt nämlich, wie viel tatsächlich freier Plattenplatz ist denn vorhanden?
Ah,
bei APFS ist
also
es allerdings...
auf wie viel Speicherplatz wurden noch keine Bytes geschrieben?
Ganz genau, und das ist der völlig falsche API-Call. Der richtige Call wäre, die Festplatte zu fragen, wie viel fucking freien Speicher hast du denn?
Ja, wie viel Speicher kann ich beschreiben?
Genau, aber das macht er nicht. Was muss man dann also tun?
Erstmal eine 100 Gigabyte große Textfile schreiben und die dann mit RMRF deleten im Terminal.
Genau. Ich habe dann eine 100 Gigabyte große Datei mit Zufalls irgendwelchen Gibberish erzeugen müssen, damit das APFS, also dieses Dateisystem von Apple, diesen Purgeable Space überschreibt, weil es ja alles lazy geschrieben wird, sodass dann der falsche API-Call bei Native Instruments
funktioniert.
Geil. Und dann zu sagen, yo, du hast 100 Gigabyte auf deiner internen Platte frei, interessiert mich aber nicht die Bohne, ich rotze sowieso alles auf die externe.
Ja, das sagt natürlich sehr hart.
Das sagt sehr hart und dieses Problem gibt es seit 2017. Und diese Idioten von Native Instruments haben einfach das Supportforum geschlossen, in dem dieser Thread eskaliert ist.
Sehr gut. So kann man auch Probleme
das
lösen.
Das ist natürlich Kundenservice par excellence. Ich habe auch einen Support-Case aufgemacht, bis heute keine Antwort gekriegt. Das ist ja schon 14 Tage her. Und genau so sollte man Kunden, die, also 1.000
Sehr
Euro
viel Geld.
Ist relativ wenig tatsächlich. Also man kann bei Native Instruments, wenn man jetzt die Ultimate Collectors Edition oder irgendwie die größeren Produkte kauft.
Das ist trotzdem viel Geld.
Ja, es ist viel Geld, aber es ist der Durchschnitt, das wollte ich damit sagen. Also die meisten Kunden von Native Instruments, die legen deutlich über 1.000 Euro auf den Tisch, um gute professionelle
Software zu kriegen. Du hast doch aber auch schon mehr als 1.000 Euro gezahlt.
Ja, genau, hier steht eine Maschine. Ich habe.
Du hast ja den Initial, hast du ja auch Geld bezahlt und für jedes Update zahlst du ja auch.
Ich habe auch einige Produkte, die nicht drin sind. Also long story short, Native Instruments hat von mir über die letzten 10 Jahre sicherlich schon weit über 5.000 Euro bekommen. Dann so ein fucking banales, kaputtes Ding zu shippen, ist einfach unverantwortlich.
Ja.
Und ich weiß, Menschen, die bei Native Instruments arbeiten, hören diesen Podcast. Mach nochmal diesen fucking Pull Request. Du weißt, wer du bist. Du weißt, was ich meine. Fix dieses Ding.
Das kriegt auf jeden Fall ein Fail-Rating von 5 out of 5.
Ja, also schlimmer kaputt machen kann man es nicht.
Genau. Gut, das war's dann jetzt auch schon mit dem Podcast. Ich glaube, wir haben ein bisschen viel geredet auch,
ja,
also Apple-Event, ne? Viele News. Wir haben ja auch ein bisschen länger jetzt keinen gemacht.
Genau, und ob wir jetzt auf den Sonntag wieder einschaffen, weiß ich noch nicht. Ich habe wieder sehr, sehr viel vor am
Wochenende. Genau, ich habe auch viel vor, deswegen könnte es auch sein, dass diese Woche Sonntag keiner rauskommt.
Lasst euch überraschen.
Twitter wird es auf jeden Fall angekündigt, denke ich mal. Hoffentlich vielleicht.
Genau, wie immer, wir suchen Praxissemestler mit Schwerpunkt Informatik, Wirtschaftsinformatik oder Semestlerinnen für das Sommersemester 2021. einen Platz von Azubi oder eine Azubine haben wir noch am Start.
Also und beeult euch.
Genau,
wir
Twitter,
haben nämlich
Code
noch
CodeCulturePod, E-Mail codeculture@excentra.de. Gebt uns Feedback, gebt uns 5 Sterne und bleibt uns gewogen.
Und kauft uns ein Essen oder macht uns mal Sponsoren klar. Wir müssen hier Mula verdienen,
ja,
damit ich mir die Apple Watch holen kann.
Stimmt, du wolltest dir noch eine Apple Watch
ja,
holen.
Ja, genau, weil ich kriege ja jetzt ein iPhone. Pro.
Ach so.
Ein iPhone
Hast du
Pro
das schon
krieg.
Mit deinem Chef geklärt?
Ja, genau. Das hört er jetzt. Hallo, hallo Marco. bitte das Pro, danke.
Tschüss, Lukas.
Ciao, Markus.